Wie ihr schon nach dem Plan gesehen habt, dass das Thema dieses Unterrichts ist das Gebet. Und ich denke, dass wir schon im Laufe dieses gestern und heute einige Gedanken schon auch erwähnt haben über das Gebet, auch heute eine schöne Einleitung bekommen haben. Julia hat einiges schon auch über das Gebet gesprochen, auch Alexander hat auch einiges erwähnt in dem Thema. Und so möchten wir mit Gottes Hilfe jetzt noch vielleicht eine Seite des Themas von Gebet zu betrachten, weil es ist so ein umfangreiches, großes Thema, Gebet. Genauso wie auch das Thema Heiligung. Man kann hier von vielen Seiten einiges lernen und sehen und so auch das Gebet. Ich habe mich gefreut, gestern bei diesem Kennenlernen, vielleicht war das auch vorteilhaft, dass gegenseitig auch vorgestellt wurden, dass auch hier man hören durfte, sind viele Jugendliche bekehrt. Und auch ganz erfreulich, dass auch man gehört hat, auch die Erfahrung der Heiligung oder die Heiligung erlebt. Es ist auch ganz besonders sehr wichtig, weil wir haben es auch festgestellt, dass das Alter der Jugendteilnehmer verjüngert worden ist im Vergleich zu den letzten Jahren. Und obwohl es die Zahl der Teilnehmer mehr geworden sind. Und das ist schön. Und wenn man diese Erfahrungen oder dieses hört, dass schon viele bekehrt sind und dass auch hier diese Heiligung ein Thema, was schon vielen beschäftigt hat und auch hier diese Entscheidung getroffen haben, ich will mich ganz dem Herrn weihen, ich will erfüllt sein, ich will dem Herrn ganz leben, sagt, das ist etwas Köstliches. Und dann war unter anderem auch diese Frage, was man erwartet, und da hat man auch gehört von mehreren, ich will auch im Gebetsleben oder über das Gebet mehr kennenlernen oder auch in dem weiterkommen. Ich denke, das ist ein schönes Begehren und auch mein Verlangen ist da. Man hat schon im Laufe dieser Jahre, man ist Gott ja dankbar, dass von Kindheit auf er mich zu sich gezogen hat und dass ich sein Kind darf sein, so von ungefähr 7 Jahren. Es war noch kindlich und dennoch im Laufe der Jahre hat der Herr mich immer tiefer geführt, immer näher und bin Gott dankbar, dass auch keine Unterbrechung stattfand, dass man in dieses Leben auch wirklich von vielen Dingen bewahrt blieb und von vielen Tiefen, was die Menschen reinkommen und dass auch der Herr, dann wie schon auch gestern erwähnt, wurde auch in diesem Thema der Heiligung das Verlangen geschenkt hat und das Sehnen und dass man auch diese Erfahrungen gemacht hat und immer mehr tut und auch im Gebetsleben hat man schon vieles da in diesen Jahren auch lernen dürfen. Und dennoch muss ich sagen, ja, man hat die Schule nicht beendet. Ein älterer Bruder, er ist jetzt verstorben vor einigen Jahren, und er war schon im hohen Alter, über 90, und er hat gesagt mal, ich habe die Schule Jesu noch nicht beendet. Es war so schön, ja, zu hören, man ist hier, man lernt, bis man von dieser Zeit in die Ewigkeit abgerufen wird. Wir sind hier noch in der Schule Jesu und können immer mehr noch lernen und lernen. Und wenn man jetzt sagt über das Gebet, und dann wenn ihr schon viele bekehrt seid oder auch die Erfahrung der Heiligung gemacht habt, dann wisst ihr schon, wie man betet. Habt ihr schon eine große Erfahrung auch schon gemacht? Und ich denke, dass auch jeder kann auch bezeugen, auch Erhörungen und eine gewisse Vorstellung vom Gebet hat. Und in dieser Zeit der Vorbereitung haben wir uns auch mit den Brüdern so einige Male auch in Telefonkonferenzen auch manches durchgesprochen, vor allem durchgebetet. Unser Sehnen und Verlangen war, Herr, schenk uns, zeig uns, was wir brauchen, erstens, um auch diesen Dienst auszuführen und vor allem, was die Jugendlichen heute brauchen, dass es eine Hilfe ihnen sein soll, weil ihr Jugend seid die Gemeinde von morgen. Und wie ihr heute ja, gestärkt werdet, so wird die Gemeinde von morgen sein. Und das ist ein Sehen und Verlangen unseres Heilandes gewesen, dass doch die Gemeinde zunimmt, dass sie bleibt. Er hat die Verheißung gegeben und dass ihr da in diesem Dienst auch weiter beitragen könnt. Und so waren auch wir im Gebet da vor Gott und auch diese Themen wurden erbetet. Wir wollten auch hier ausschließen, alles Mögliche, was menschlich ist, dass doch der Geist Gottes möchte leiden. Und man hat es in vergangenen Jahren festgestellt, wie es so in einer Reihe die Themen zueinander gepasst haben, wie sie ergänzt haben einander. Und das hat man oftmals im Leben schon feststellen müssen, dass menschlich viele Dinge gar nicht so organisieren man kann, was der Heilige Geist tut. Und wenn wir unter dieser Leitung da stehen und es lernen, ganz gleich in welchem Bereich wir die Verantwortung haben, aber im Vertrauen, dann können wir feststellen, ach wie wunderbar haben wir einen, der das in der Hand hält und uns segnet. Und wenn wir auch heute einiges betrachten werden, auch über dieses Gebet, dann möchte ich gleich im Voraus eine Bibelstelle uns erinnern, die Apostel Paulus in Römerbrief in Kapitel 8, Vers 26 schreibt. Römer 8, Kapitel 26. Desgleichen auch der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen. Es gibt verschiedene Mustergebete und verschiedene Vorstellungen, dass wenn ich so und so bete, dann erreiche ich das, was ich beten. Oder man versucht zu suchen, auf welche Art und Weise kann ich wirklich ein erfolgreiches Gebet haben? Oder andererseits, warum sind einige Gebete nicht erhört oder nicht beantwortet von Gott? Und ich glaube, mit diesen Fragen seid auch ihr zum Teil schon auch konfrontiert geworden oder beschäftigt. Und ich denke, das ist auch berechtigt, ist auch richtig, dass wir das suchen. Wo liegt auch diese Ursache oder an was ist, dass man doch nicht alles bekommt, was man bittet. Und wenn man reinschaut in das Leben, das christliche Leben meine ich, und das ist kein Geheimnis, ihr seht auch selber um euch herum, vielleicht bei sich sieht man es weniger, bei den anderen sieht man es eher, dass es doch noch eine Trägheit, eine Lauheit, dass Christentum doch nicht in solchem Zustand ist, wie man es nach der Bibel erkennt, dass allgemein der Stand der Gemeinde auch nicht so ist, dass das Werk im Land oder allgemein das Werk Gottes in der Welt sind so viele Mängel, so viele Hindernisse, so wenig Erfolg. Warum, steht die Frage, warum? Und die Hauptursache und der Grund liegt hier, in einem Gebetsleben. Und das werden wir im Laufe des Betrachten des Wortes vielleicht noch dazu etwas erlernen. Und da ich diese Zeit mir genommen habe, noch besonders über diesen Gedanken des Gebets nachzudenken, nachzubeten, und so hat der Herr auch dann einiges auch so in den Sinn gegeben, das versuche ich mit Gottes Hilfe mit euch auch mitzuteilen. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, wollte ich die Frage stellen, was ist eigentlich ein Gebet? Welche Vorstellung haben wir? Was ist ein Gebet? Wie meint ihr? Welche Erfahrung oder welche Meinung habt ihr? Du triffst gleich in den Kern. Ein Gespräch mit Gott. Wer hat noch welche Vorstellung? Ja, ihr betet doch alle, ja, oder? Eine eine Ermutigung. Ist ein Gebet ist eine Ermutigung, noch in die Nähe Gottes zu kommen. Gebet. Ja, sehr wichtig, den Willen Gottes auch zu erkennen. Ja? Weil Jesus hat auch so ein Mustergebet, wie man nennt es, ja, so gegeben. Weil auch die Jünger haben damals gesehen, Jesus betet anders. Sie wurden auch belehrt, gebetet wurde ja durch die ganze Vergangenheit, haben die Menschen gebetet. Johannes der Täufer betete schon anders und er hat auch belehrt, wie man zu beten soll. Und dennoch war hier ein großer Unterschied, wie Jesus betet. Bei ihm sind alle Gebete gehen in Erhörung. Und da entstand auch bei ihnen dieses Verlangen, lehre doch uns zu beten, zu beten. Und er hat auf einiges schon hier auch hingewiesen. Man kann auch dieses Gebet als Beispiel auch nehmen, in was hier Jesus auch eingegangen ist. Aber was ist noch ein Gebet? Was beten wir im Gebet, wenn wir noch dazu oder so vielleicht sagen würden? Loben, preisen, danken. Genau, das gehört zum Gebet. Was noch?
Fürbitte.
Fürbitte. Ja? Wir beten, dass auch irgendwelche Nöte da sind oder für jemanden. Eine Fürbitte ist ein Gebet. Was ist noch ein Gebet? Ein Kampf. Gebet ist ein Kampf. In welchem Sinn? Also, wenn ein Kampf ist, dass wir bitten um Stärkung, um Kraft, dass wir das in diesem Kampf dann auch Sieger sind, ja? Dass wir da auch dieser Verantwortung oder diesem Nachkommen durchkämpfen können. Ja? Auseinandersetzung mit? Dann bringt man es zu Gott und man spricht mit ihm und versucht hier das zu klären. Wo ist jetzt? Wo ist diese jetzt die richtige Entscheidung oder der Fehler? Man will es feststellen. Man kommt da und bittet den Herrn um Klarheit. Für was beten wir? Noch jemand? Gibt so viele persönliche Anliegen, ja, und ich denke, das ist berechtigt, und wir beten jeden Tag, jeder für uns, und wir haben vieles, für was wir beten. Anfangen von unseren irdischen Dingen, auch für unsere geistliche Nähte, beten wir an jeder. Und ich glaube, dass von morgens früh keiner unterlässt, ein solches Gespräch mit Jesus zu führen und ihm diese Anliegen zu bringen. Und wir haben jeden Tag Nöten, wir haben jeden Tag Bedürfnisse, die wir zu dem Herrn bringen und eigentlich auch Vorrecht haben, zu ihm zu bringen und von ihm auch in Erwartung empfangen. Was schließt noch ein Gebet ein? Dass der Herr uns zeigt, wie wir sind, dass wir wie vor einem Spiegel dann, ja, dass wir uns sehen, uns erkennen, dass er uns zeigt da. Noch? Bitte?
Danksagung.
Danksagung, ja, genau, das war schon erwähnt, aber nochmal, ja, Danksagung. Ja, das ist sehr wichtig, dass wir loben, danken, Danksagung. Das ist ja, soll eigentlich verbunden sein. Bitten und danken. Gebetsleben. Demut. Ja, das brauchen wir. Lernet von mir, denn ich bin sanft und von Herzen demütig, sagt Jesus. Ja. Sind Eigenschaften, die wir sehen, ich brauche das noch. Ich bringe es im Gebet zum Herrn. Anbetung. Anbetung, das ist die Anerkennung oder sich Neigung vor der Majestät Gottes. Ja? So siehst du das, oder? Hast du noch einen Gedanken dazu? Ja?
Dass man
dass man das begreift, wie groß, wie herrlich, wie ist Gott, und dass man dann würdig ist, vor ihm das zu empfangen, zu erbeten, um geschätzt zu werden, die Anbetung Gottes. Ja. Jetzt hat da war noch jemand. Die Abhängigkeit Gottes, ja, dass man fühlt wirklich, was bin ich, ja, aber er ist stark und mit ihm. Ja. Und denke, da kennen wir noch einiges dazu, benennen, was eigentlich hier in unserem Gebet beinhaltet oder was wir bringen können. Noch von mir aus würde ich sagen, ein Reden, Gemeinschaft oder ein Hören. Haben wir auch im Gebet gelernt, ein Hören. Dass wir kommen zum Herrn und nicht nur wir reden, sondern dass wir auch stille werden und sage, rede du zu mir jetzt. Was willst du mir sagen? Das Hören, das gehört auch im Gebet. Rede du zu mir. Und ich glaube, dass einige schon haben Hinweisungen bekommen, dass durch den Geist Gottes er uns in den Sinn einige Dinge offenbart. Indem wir da in diesem Kämmerlein oder dieser Stille, in diesem Gebet zu ihm aufschauen und sagen, jetzt rede du zu mir. Oder, was soll ich tun? Welche Aufgabe habe ich? Ich habe schon gehört, dass manche die Frage stellen, ich weiß nicht, welche Aufgabe ich in der Gemeinde habe oder am Leibe Christi. Ich habe es noch nicht erkannt. Ist auch ein Gebetsanliegen, wenn man kommt zum Herrn und sagt, Herr Jesus, ich bin jetzt ein Glied an deinem Leibe, aber ich weiß noch nicht, welche Aufgabe habe ich, welche Berufung habe ich. Dass man hier den Auftrag Gottes für sich erbetet. Herr, wisst ihr, mit dem jetzt beginnend, möchte ich unsere Gedanken so lenken, dass wir eigentlich mit unseren Bitten, Gebeten, können schon einiges bewirken. Aber ich möchte den Gedanken uns lenken, von oben zu sehen, auf die Majestät Gottes, dass Gott hat einen heiligen Plan. Und dieser Plan streckt sich durch die ganze Zeit bis zu Ende. Und da sehen wir jetzt, dass auch im Laufe des alttestamentlichen Bundes tausende Jahre vorbeigegangen sind, manche Weissagungen vorausgesagt wurden und sie ganz buchstäblich sich erfüllt haben. Was will das sagen? Dass Gott hat einen Plan. Er hat einen heiligen Plan und niemand kann ihn stören. Und wenn auch Jesus kam auf diese Erde und wo auch Jesus diesen Plan erfüllt hat, da waren viele Voraussagungen schon von den Propheten geweissagt. Was will ich mit dem sagen? Dass Gott weicht nicht ab. Es gibt keine Kraft, keine Macht, dass sie stören kann, diesen heiligen Plan Gottes in Erfüllung zu bringen. Und im Gegenteil, wenn wir lesen im Worte Gottes, dann heißt es, da die Zeit erfüllt war. Warum will ich das sagen? Weil es wichtig ist, zur richtigen Zeit zu beten, das Richtige zu erbitten und auch ein erfolgreiches Gebet zu haben. Das ist in einem Zusammenhang, dass wir hier es sehen möchten. Dass Gott hat einen Plan und diesen Plan zieht er durch und er hat einen festen Tag bestimmt. An diesem Tag wird Schluss sein. Die Zeit hört auf, beginnt, geht weiter die Ewigkeit. Kein Mensch weiß es. Aber Gott weiß alles und alles erfüllt sich so, wie er das im Voraus schon weiß. Und man könnte sagen, ja, Jesus wusste den Plan Gottes und deswegen hat er das auch alles so erfüllt, wie die Propheten geweissagt haben. Dass er auf einem vielen Rhein reitet, dass er zum Beispiel am Kreuz gekreuzigt werden wird und so im Zwischendurch auch manche Dinge, dass er zu Bethlehem, gut, da hat er keinen Einfluss gehabt, aber so manche Dinge, was er getan hat, ja, das haben schon die Propheten vorausgesagt. Und man könnte sagen, Jesus wusste das und er hat ihm diesen Plan erfüllt. Aber dann die Juden, die Pharisäer und Sadduzäer, die haben doch eigentlich den Plan Gottes nicht gewusst, aber sie haben genau das erfüllt und getan, was eingeplant war von Gott. Jemand musste ihn verleugnen, jemand musste ihn ans Kreuz führen und sie waren die, die den Plan Gottes erfüllen mussten, obwohl sie es von dem nicht wussten. Und wisst ihr, es gibt der Seelenfeind, der vieles weiß, er ist her, wie wir Menschen, hat eine größere Erkenntnis und manche Dinge im Voraus versucht er zu stören. Und dennoch sind Dinge, wo er nicht hinkommen kann und stören. Dass auch viele, die Engel, die dann am Throne Gottes dienen und diesen Plan, heiligen Plan Gottes erfüllen, wie im Himmel, so auch auf Erden, dass dieser Plan sich erfüllt, das sind die Diener, die Engel da. Und indem dass sie das erfüllen, versucht der Teufel, der Gefallen, das Gegenteil zu tun, zerstören, auf jegliche Art und Weise. Und es gelingt ihm vieles. Und dennoch, es gelingt nur das, was Gott zulässt, was zu seinem heiligen Plan reinpasst. Was nicht reinpasst, kann er nichts machen. Das ist eine Zuversicht für uns, wenn wir auch sehen, ach, was alles geschieht und was wird noch sein und die Sorgen, was in uns dann auch aufsteigen können, ja, dann können wir aber ruhig sein. Es hat einer in der Hand, der das steuert, der das führt und der das durchführt, ungestört. Dann fragt sich, haben wir wohl einen Einfluss? Können wir noch etwas dagegen machen, wenn Gott sowieso alles tut? Wenn wir aufmerksam lesen, steht es dann im Römerbrief, wo auch diese Diskussion geführt wird. Ja, wenn Gott ja sowieso alles tut, was kann ich dafür? Ja. Aber immerhin, bei all dem, wenn er auch seinen Plan hat, einen Heiligen, er zwingt keinen Menschen, zu tun nach seinem Willen, sondern der Mensch macht es aus seinem freien Willen. Aber durch seine Allwissenheit, das sind Dinge, Geheimnisse, das sind Dinge, was wir mit unserem menschlichen Verstand nicht so begreifen können, dass Gott unsere Handlungen im Voraus weiß und aus diesen Handlungen schon diesen Plan zusammengestellt ist. Aber um einfacher zu machen, ich will nur das sagen, dass Gott von diesem Plan nicht abweicht, aber er braucht seine Kinder Gottes. Wie im Himmel er die Engel gebraucht, um den Plan zu erfüllen und das so zu leiten, so braucht er die Kinder Gottes auf dieser Erde, die seinen Plan erfüllen. Ist das nicht etwas Kässliches? Die Majestät Gottes, der Gott allmächtig ist, wer sind wir Menschen? Aber er liebt die Menschheit. Er will ja, dass alle wieder in diese Gemeinschaft kommen. Ein Gebet, es ist als Erste eine innige Gemeinschaft. Es ist ein Reden, es ist ein Unterhalten untereinander. Und wenn wir uns jetzt so vorstellen würden, wenn wir jetzt nicht reden könnten oder uns nicht verständigen könnten, was wäre das für eine Gemeinschaft? Wir können es gar nicht vorstellen. So genau erwartet auch der Herr, dass wir eine Gemeinschaft haben. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt einmal, zweimal oder zwischendurch mal ein Gebet zu ihm bringen, sondern er erwartet eine Gemeinschaft, dass, oder wie Paulus schreibt, betet alle Zeit. Es bedeutet nicht, wir können nicht ständig auf den Knien stehen, aber wir können eine beständige Gemeinschaft haben. Wir können verbunden sein. Und Julia hat schon erwähnt, Kate, dass ein Atmen, ein Gebet, das ist ein Leben, eine Gemeinschaft, eine Atmung, dass wir eigentlich mit Gott beständig verbunden sind. Es gibt zwischendurch Zeiten, wo es uns besonders verlangt, auf die Knie zu gehen, ins Kämmerlein zu gehen oder ein öffentliches Gebet für bestimmte Dinge zu beten, was wiederum der Geist Gottes uns bewegt, dass wir es haben. Aber allgemein, ein Christ atmet, hat eine beständige Gemeinschaft, ein Gebetsleben im Laufe der Zeit, wo er auch sich nicht befindet, in der Arbeitszeit oder wo er nicht, ist in Gedanken zwischendurch, er hat immer diese Verbundenheit. Ich denke, das ist heutzutage uns ganz einfach zu verstehen, weil wir, jeder auch ihr jugendliche Handy habt und überall in der ganzen Welt, man kann eine Verbindung auch herstellen und Verbundenheit haben. Früher wäre es vielleicht nicht so verständlich, wie kann man so überall und eine Verbindung, eine Gemeinschaft haben. Aber auch hier, nicht, dass man ab und zu den Knopf drückt aufs Handy und jetzt ein Gespräch führt, wo auch es nicht sein mag, sondern wir haben ohne Knopfdrücken, ohne dass die Leitung belegt ist, zu jeder Zeit diese Verbundenheit mit ihm. Und wie schön ist, wenn wir das gelernt haben, dass unser Leben, dass er mit uns, für unser Leben interessiert ist, dass es ihm wirklich nicht gleichgültig ist, wie wir leben, sondern er will, dass wir glücklich sind. Das ist der Wille Gottes schon von Anbeginn, dass wir gesegnet sind. Er will, dass wir auch herrschen in dieser Welt. Alexander hat schon erwähnt, nicht, dass wir jetzt da, ja, wenn ich bekehrt, die Welt jetzt für mich abgeschlossen ist, sondern auch in dieser Welt, aber nicht Knechte der Welt, dass wir ein Ziel haben, ein Leben, das zur Ehre Gottes da ist, auch in diesen Pflichten, die wir erfüllen. Und wenn man jetzt so, ich habe mir so überlegt, den Willen Gottes zu erkennen, zu erfüllen, dann stellt man sich vor, ich arbeite in einer Firma, die ist ungefähr so schon jetzt fast 1000 Leute arbeiten da und es ist eingeteilt, dass jeder hat seinen Bereich, in dem er seine Pflichten zu erfüllen hat. Ist uns bekannt jetzt. Aber es ist ein Chef und dieser Chef, er trägt die Verantwortung, er hat seinen Plan über die Firma und er geht diesen Plan und er fragt keinen Arbeiter, wie er es machen soll. Aber den Arbeiter, den er eingestellt hat, erwartet er das, was ihm anvertraut ist. Das tue, tue treu, tue gerecht, tue nach diesem es nicht, dass er jetzt buchstäblich nur dies tut, sondern in dem Bereich machst das Beste, oder? So ist doch allgemein. Und dann, wenn ich jetzt meinen Bereich habe, meine Schleifmaschine, CNC-Maschine, dann weiß ich, komme, das ist meine Aufgabe, das sind meine Teile, das muss ich tun, das muss weitergehen. Da interessiere mich jetzt nicht, wie die Auftragslage ist oder wie jetzt das weiter wird, weil er es in der Hand hat. Wisst ihr, ich will jetzt zu demonstrieren, dass es hat Gott einen Plan. Und dass er anvertraut uns, wenn wir als Kinder Gottes sind, dass wir da einfach in seinem Werk, in diesem Dienste stehen und er uns anvertraut und erwartet. Und je besser der Arbeiter arbeitet, desto erfolgreich ist der Betrieb, desto besser geht es einem jeden. Genauso ist das im übertragenen Sinn, im geistlichen Sinn. Gott hat einen Plan, aber er anvertraut. Und wenn man dann sagt, es ist nicht so allgemein, aber mir und dir eine bestimmte Verantwortung. Gott schätzt so hoch dich und mich als Kind Gottes und sagt, du kannst mir eine Hilfe sein. Ich vertraue dir, das zu tun. Wie kann ich das erkennen, was er will von mir? Er will es uns auch verständig machen. Und deswegen steigt dann auch, oder soll das Gebet auch aufsteigen, Herr, du hast einen Plan. Was soll ich tun? Wie kann ich da in deinem Werk eine Hilfe sein? Wisst ihr, und dann antwortet er, wenn mit solch einer Bitte wir kommen zu ihm, dann gibt er unbedingt uns auch die Weisungen dahin, was ich zu tun habe. Und so ein Beispiel, das beste Beispiel, das wir haben, das ist das Beispiel unseres Heilandes. Ein heiliger Mensch. Wir haben viele Vorbilder vor uns. Manche Menschen sind uns ein gutes Vorbild. Und es reizt uns an, ach, möchte auch so sein und wie er es tut. Aber immerhin kann er irgendwo von irgendwelcher Seite Enttäuschungen kommen. Weil immerhin ist ein Mensch. Aber Jesus, tadellos, von allen Seiten, nirgends kein Fehler. Und von ihm können wir am besten immer lernen. Und der hat uns auch ein gutes Vorbild hinterlassen. Und wenn ihr aufschreibt, dann vielleicht als Erste da ein Beispiel Jesus. Was gibt er uns ein Beispiel über ein Gebet? In Johannes 11, 41 bis 42 lesen wir, da betet Jesus, bevor er den Lazarus auferweckt hat. Jesus aber hob seine Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ist nicht etwas Wertvolles, wenn solch ein Gebet, ich danke dir, ist noch nichts geschehen. Lazarus ist noch tot. Aber er wird beten jetzt. Er wird jetzt diesen Befehl gegeben, dass er soll rausgehen. Aber er dankt ihm schon. Ihm hat der Geist Gottes schon offenbart, dass es wird geschehen. Und er steht da und sagt zu ihm, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Warum hat er solch ein Gebet emporbringen können? Weil der Geist Gottes ihm schon klar gezeigt hat oder ihm voraus ihm schon auch dazu diese Empfehlung oder Auftrag gegeben hat. Das tust du jetzt. Das gehört in den Plan Gottes, dass dadurch wird dein Name als Sohn Gottes noch höher den Menschen gezeigt werden. Und dann Vers 42, doch ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Ist das nicht etwas Köstliches? Können wir so auch sagen oder dem Herrn auch den, so in unserem Dankgebet bringen und sagen, ich danke dir, Herr, dass du mich alle Zeit hörst. Aber so könnten wir beten. Vielleicht hat der Herr uns andere Antwort gegeben, auf andere Art die Beantwortung gegeben. Ja? Aber das können wir ganz gewiss wissen. Wenn wir in der heiligen Verbundenheit mit dem Herrn stehen und wenn wir beten zu ihm, dass er uns alle Zeit hört, wie er antwortet, das werden wir jetzt noch vielleicht mit Gottes Hilfe anschauen. Aber hier diese Bestätigung, was Jesus bringt, dass du mich alle Zeit hörst, ist das nicht etwas Schönes? Dass wenn auch wir als Kinder Gottes sagen, ach Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst, dass ich zu jeder Zeit mit dir ein Gespräch führen darf, dass ich immer beständig mit dir verbunden bin, dass ich zu jeglichem Augenblick, sei das in der Not, sei das in der Pflichterfüllung, zu dir aufschauen kann, ohne dass da ein großes Gebet, aber einfach mit diesem Verlangen, Herr, segne jetzt auch das Vorhaben, was ich habe, oder segne meine Arbeit, was ich jetzt machen kann. Es ist so ein kurzer Gedanke und ich habe diese Erfahrung gemacht im Laufe der Arbeitszeit. Ja, wie segnet er die Arbeit und dass man staunen manchmal muss und zu Tränen gerührt, wie der Herr dann auch wunderbar fährt, dass man da steht und sagt, Herr, das habe ich in mir nicht. Das hast du getan. Ich danke dir. Diese Erfahrung können wir tun und das tut man immer mehr, dass man wirklich auch hier, wie Paulus auch schreibt, wir wissen gar nicht, wie zu beten richtig. Aber wenn wir so in diesem Seufzen dastehen und ihm uns anvertrauen oder in diesem, wie gesagt, in dieser demütigen Abhängigkeit uns fehlen, da ist die Stärke Gottes. Wenn wir etwas anfangen einzubilden, dass ja, ich bin schon etwas, ist schon ein Hindernis, aber gut, das kommen wir noch vielleicht später. Aber hier ist jetzt Jesus Gebet. Was waren diese Hauptpunkte in seinen Gebeten? Erstens, den Willen des Vaters zu tun. Das war sein Gebet, das war sein Leben. Das hört man überall, wo er auch nicht war, was er nicht getan hat, welche Gespräche er auch nicht geführt hat. Das war eindeutig eines, das den Willen des Vaters zu tun. Johannes 5,30, Bibelstelle. Ich kann nichts von mir selber tun, sagt Gottes Sohn. Ich kann nichts von mir tun. Wenn das der Gottessohn Jesus sagt, wie viel mehr können wir so stehen und mit einer Zuversicht beten? Oft stehe ich da in manchen Verantwortung oder Aufträgen, was man bekommt, und dann denke ich, ich kann das nicht. Ich habe die natürliche Begabung nicht und das schaffe ich nicht. Aber vieles in meinem Leben, was mit Gottes Hilfe man dennoch tun konnte, war der Blick, was ich auf Mose geworfen habe. Mose, der da steht, der berufen worden ist, und er steht da, ganz anderer Mose, wie er am Anfang war, wo er dem Volk Israel helfen wollte. Er war gebildet, er war schon ein Mann, der auch gerne helfen wollte, und er ging mit eigener Kraft, wurde gedemütigt. Gott konnte ihn nicht gebrauchen, obwohl es schon vorgesehen war, dass Mose soll dem Volk Israel helfen. Er soll sie rausführen. Aber zu diesem Zeitpunkt konnte er Mose nicht gebrauchen. Er musste zuerst in die Wüste. 40 Jahre war eine Erziehung zuerst. Schon in Ägypten haben die Leute vergessen von einem Mose. Aber Jesus hat nicht vergessen. Und dann, nachdem er das gelernt hat, oder so weit ihn gebracht hat, dass er in dieser Demut, in dieser Abhängigkeit war, dann kam er zu ihm und sagte: Moses, jetzt komm, jetzt kann ich dich brauchen, jetzt werde ich meinen Plan erfüllen durch dich. Und Mose steht da, ganz anderer Mose, und steht da: ich kann es nicht. Jesus sagt, Gott spricht zu ihm: ich gehe mit dir, vertrau nur. Er versucht, sie auszuweichen. Er sagt, auch sprachlich bin ich nicht begabt. Was auch mir manchmal zu schaffen bringt, sagt, meine Sprache und meine Zunge ist so schwer. Ich kann doch nicht. Aber dann, das hat mich ermutigt. Dann sagt Gott, zürnte sogar. Er zürnte, wo er fing an auszuweichen. Bin ich nicht, der dann auch diese Sprache geben kann? Und das hat auch mich ermutigt, in manche Dinge dann einfach nicht auf sich zu gucken, schauen und sagen dann, in mir habe ich nichts. Aber wenn du mich gebrauchen kannst, dann bin ich da. Dann gebrauche, führe und segne. Und so wünsche ich uns einem jeden, das zu lernen. Das hat uns Jesus auch vorgelebt oder auch vorgebetet. Ich kann nichts von mir selber tun. Wie ich höre, so richte ich. Also eine Verbundenheit. Er hörte ganz gut seinen Vater. Und mein Gericht ist recht, weil es von ihm bekommen ist, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern des Vaters Willen, der mich gesandt hat. Das war das Gebet. Gottes Sohn, der wusste schon in gewissem Maße einen Plan, was er zu tun hatte, obwohl er menschlich auch eine Zeit lang niedergestellt ist, wurde als die Engel in menschlicher Gestalt. Ich nehme an, dass auch manche Dinge, ich weiß nicht, ist ein Geheimnis, dass er bis zu Ende nicht alles wusste, dass ihm auch Offenbarungen gegeben wurde, dass er erkannt hat den Willen des Vaters, und deswegen hat er auch immer wieder in dieser Abhängigkeit mit seinem Vater auch das empfangen und das dann auch versucht, auch in Heiligkeit zu erfüllen. Johannes 6, 38, noch eine Bibelstelle. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Sein letztes Gebet oder eine von den letzten Gebeten waren, wo er in Gethsemane rang. Es war ein ganz auch besonderes Gebet, Matthäus 26, 24. Zum anderen Mal ging er wieder hin, an einer anderen Stelle heißt es zum dritten Mal. Es heißt, es wiederholen ging er da. Da sehen wir, dass auch ihm ein Gebetsanliegen war, dass er nicht gleich von erstem Mal durchgedrungen ist. Ja, ist ein Beispiel, dass auch wir anhalten beten und nicht aufgeben, bis wir eine Antwort bekommen. Ob es ja oder nein, es ist was anderes. Der Herr wird uns schon das auch die Klarheit schenken. Aber nicht unbeantwortet weggehen. So lange zu beten, bis man eine Klarheit bekommt. So will es der Herr, und dann gehen. So war es auch bei Jesus. Hier heißt es, zum anderen Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch von mir gehe? Ich trinke ihn denn. Es so geschehe dein Wille. Er hat zuerst eine Fürbitte oder eine Bitte gehabt, vielleicht gibt es einen anderen Weg. Menschlich gesehen, er sah jetzt, was für ein Kampf, was es für menschlich vor ihm da ist. Es war schwer, und auf sich geschaut, kann ich das machen? Er wollte schon gerne den Willen des Vaters tun. Aber mache ich das? Schaffe ich das? Herr, vielleicht gibt es einen anderen Weg. Und zuerst keine Antwort, zweite Mal nichts, dritte Mal. Es war ein Ringen, dass sein Schweiß wie Blutstropfen wurde. Man kann sich kaum vorstellen, was für ein Ringen das war. Gottes Sohn. Und dann dennoch sagt er, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber weil es keinen anderen Weg war, kein anderer, weil das im Plane Gottes drin war, sandte er einen Engel und er stärkte ihn. Und er ging dann mit Zuversicht, mit einer Stärke. Alle haben ihn verlassen, aber ihm hat es ausgereicht. Der Vater ist nicht mehr. Und wenn ich eine Zeit lang ohne Vater sein werde, aber er ist da, er hilft mir. Das nächste, was wir aus Jesu Leben als Beispiel lernen können, also das erste, den Willen des Vaters zu tun, und das andere, in der Stille zu sein. Wir lesen aus den Evangelien, dass er wenig Zeit hatte, allein zu sein. In dieser Zeit, ich nehme an, diese 3 Jahre, wo er diesen Auftrag jetzt auch erfüllt hat. Und dann war er umringt mit vielen Menschen, tausende Menschen und 5000 lesen wir und dann mehrere waren und von morgens bis späten. Und dennoch lesen wir hier, er suchte diese Stille. Lukas 21, 37. Und er lehrte des Tages im Tempel, des Nachts aber ging er hinaus und blieb über Nacht am Ölberge. Gottes Sohn, brauchte er das? Nacht durch im Gebet zu sein? Und wenn wir aufmerksam lesen, bei besonderen großen Entscheidungen, die er treffen sollte, ging er in die Stille und er betete es. Und meiner Vorstellung, wenn man jetzt so an den See geht und da viele Fischer da sind, wen könntest du als Nachfolger jetzt wählen? Wer sind jetzt seine Nachfolger? Wen soll er zu den Aposteln wählen? Und er hat, bevor er diese Entscheidung getroffen hat, hat er gebetet. Und der Geist Gottes von seinem Vater hat es ihm offenbart. So wie Johannes der Täufer gesehen hat, wo Jesus kam und die Taube über ihm war, der Geist Gottes, dies ist der Sohn Gottes. Und es hat er erkannt, aus der Menge der Menschen, die kamen, hat er erkannt, das ist jetzt der Messias. Genau das Gleiche hat er auch hier erkennen können. Ja, er geht an den See, sieht Petrus, sieht Andreas, sieht Johannes, Jakobus und sie ruft sie. Ich kann mir vorstellen, dass die nicht allein waren auf dem See, dass das bestimmt mehrere Leute da waren, aber nicht so alle wandte er sich, weil er wusste, das sind die. Und er ruft sie und sie reagieren sofort, weil sie auch da Gott schon eine Vorbereitung ihm gegeben hat. Aber bevor er diese Entscheidung getroffen hat, als Gottes Sohn, ging er in die Stille, betete, verbrachte eine Zeit, hier sogar eine Nacht, blieb er in dieser Gemeinschaft, er fragte, er redete, er bekam diese Anweisungen. Er war als Mensch, gleich wie wir heißt. Genauso versucht, noch vielleicht heftiger. Und weil er das selbst durchgemacht hat, deswegen hat er auch Verständnis mit uns, deswegen können wir kommen mit allen unseren Anliegen und sagen, Herr, du warst ja ein Mensch, du kennst unser Leben, du kannst mir helfen. Und er kann uns auch helfen. Ist er dann solch ein Gebet, hat eine Zuversicht, hat eine Kraft, Jesus. Da brauchen wir nicht viele Worte. Er weiß unser Leben. Herr, du weißt, du siehst, hilf mir. Wird da keine Antwort? Sicher wird eine Antwort. Wenn der Vater dem Sohn gegeben hat, wie viel mehr wird er dann auch es uns geben? Er hat Wunder getan durch die Kraft von oben, durch den Geist Gottes. Und Jesus sagt dann, ihr werdet noch größere tun. Denkt man, kann man wohl größere Wunder tun, als Jesus getan, als Sohn Gottes? Und tatsächlich, schon zu Pfingsten hat sich erfüllt, da Petrus seine Botschaft bringt, und 3000 Leute, berührt durch den Geist Gottes, Buße tun. Lukas 22, 39, und er ging hinaus, Lukas 22, 39, und er ging hinaus nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Schaut mal, das Wort verrät etwas. Nach seiner Gewohnheit. Was macht er dort an Ölberg? Wir haben es vorhin gelesen. Er verbrachte eine Nacht dort auf dem Ölberg. Er betete dort. Er ging dorthin. nach seiner Gewohnheit. Oder Lukas 5, 16 heißt es, er aber entwich. Bei all diesem Tumult, viele Menschen, er hat Wunder getan, er hat ihnen vieles erzählt und gesagt, aber irgendwann merkte er, es ist genug, es reicht jetzt. Er wich aus, er braucht jetzt seine Stille. Und hier heißt es, er aber entwich in die Wüste und betete. Er brauchte die Kraft. Auch in unserer Tätigkeit, sei das auch in der geistlichen Tätigkeit, sollten wir immerhin auch so merken, wir brauchen zwischendurch diese Kraft von oben, wir brauchen diese Weisungen, dass wir es richtig ausführen können, dass unsere Gedanken verbunden sind oder nach Möglichkeit auch suchen, diese Stille zu suchen und auszuweichen, in die Stille zu gehen. Dort, wo wir können auch diese Hilfe, diese Kraft, diese Weisung bekommen. Vielleicht noch einige Punkte schreibt noch auf. Jesus als unser Beispiel im Gebet. A. Er betete für sich selbst. Bibelstelle Johannes 17, 1 bis 5. Ich denke, das ist uns bekannt, das hohepriesterliche Gebet, wo er betet, Herr, verkläre mich, wie ich dich verklärt habe. Hier betet er als Erste für sich, dass er auch diesen Plan Gottes auch bis zu Ende erfüllen kann. Dann B. Er betete für Petrus. Ist auch bekannt uns, Lukas 22, 31, 32. Er betete für Petrus. Ja, wir wissen, dass der Seelenfeind begehrt euch zu sichten, bevor er versucht wurde. Ja, aber Jesus betete. Ich habe für dich gebetet. Wir wissen diese Bibelstelle, dass wenn du dich dermal einst bekehrst, dass du dann auch stärkest, meine Jünger. Dann C. Er betete für die 11 Jünger. Johannes 17, 9, 17. Er betete für die 11 Jünger. Johannes 17, 9, 17. Weiter geht es nach diesem Beten für sich, weil dieses hohepriesterliche Gebet ist in drei Teilen eingeteilt. Ja, das erste, er betet für sich, dann betet er für seine Jünger, dann betet er auch für uns, oder es heißt hier dann, er betet für alle Gläubigen. Johannes 17, 20. Es heißt dort, ich bete nicht nur für sie, es heißt für die Jünger, die Apostel, sondern für alle, die durch dein Wort zu diesem Glauben kommen. Es heißt dann auch für uns, hat Jesus schon damals gebetet. Wie herrlich, dass wir wissen, Jesus hat für mich gebetet. Also D, für alle Gläubigen, Johannes 17, 20 und dann noch E, für seine Feinde. Lukas 23, 34. Es war etwas Neues. Im Alten Bund gab es nicht, sowas nicht. Aber Jesus hat die Vervollständigung des Planes Gottes gebracht. Vervollständigt. Das, was noch nicht war, in diesen Bund reingebracht. Er betet für seine Feinde. Er sagt auch, dass auch wir beten sollen, segnen sollen, dass wir keine Feinde haben sollen. Es ist nicht immer möglich, aber unsererseits, so viel es möglich ist, habt mit allen Menschen Frieden, sagt das Wort Gottes. Die Apostel haben das Gleiche gepflegt. Wir sehen, dass sie dann auch in Apostelgeschichte 2, 24 lesen wir. Die Apostel pflegten es, Apostelgeschichte 2, 24. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Auch ihnen war es wertvoll. Gemeinschaft, Gebet. In diesem Gebet lebten sie. Und dann noch eine Hinweisung. Jesus lehrte. Was lehrte Jesus? Matthäus 7, 7 heißt es, bittet so wird euch gegeben. Das sind die Worte Jesus. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Das sind Verheißungen Gottes. Und bis hierher, die Menge tausende Verheißungen, was schon in Erfüllung gegangen sind und alle in Erfüllung gegangen sind. Und so auch diese Verheißungen, was noch in Erfüllung gehen sollen, werden erfüllt. Da können wir in vollem Zuversicht auch beten und vertrauen und wissen, es gibt keine Macht, die da stören kann, den Willen des Herrn, des Vaters, des Sohnes zu stören. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel auf Erden. Oh, wie oft hat das Wort mich getröstet, Mut gegeben. Da ist manchmal schien ringsum, ach, was soll noch werden, wie soll es weitergehen? Sei das im Gemeindeleben, sei das im persönlichen Leben oder wie. Aber das gab Stärkung, wenn man dann aufschauen konnte, Jesus, ich vertraue dir und es muss alles gehen, wie du es willst. Und du hast selbst gesagt, dass mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel auf Erden. Weißt du, dann schwindet die Sorge. Was heißt schwindet? Dann hat man die Kraft, sie wegzuwerfen und wirklich nicht mehr zurückholen. Sie versuchen uns immer wieder aufzulasten, aber dann kann man sagen, nein, ich habe es dorthin gelegt. Er weiß, wie es am besten zu tun, er wird es tun. Er macht keine Fehler. Oh, wenn wir so beten, dann können und sagen in dieser Zuversicht, Herr, dein Wille geschehe. Hilf, den Wille zu erkennen und auch zu tun. Und dann heißt es im Vers 8 von Matthäus 7, Wer da bittet, der empfängt. Ist das nicht eine Bestätigung? Und wer da sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ganz bestimmtes Wort. Jesus spricht nicht hier jetzt mit Gleichnissen, wie er oft gesprochen hat, manche Dinge klarer zu zeigen. Hier ist ein Wort, das eine Bestätigung, ein festes Wort ist, das wir in Anspruch nehmen dürfen. Noch einen Punkt. Als nächstes wollen wir betrachten, wie sollen wir beten? Ich denke auch hier, das sind so einige Hinweise. Es ist keine Form, es ist kein Muster jetzt, sagen wir, dass wir unbedingt jetzt nach diesen so stufenweise unbedingt einhalten müssen. Aber immerhin, ich nehme es so an, dass der Geist Gottes hat diesen Männer Gottes sie inspiriert, dass sie das Wort Gottes geschrieben haben. Das war vom Geiste Gottes. Und dass das, was die Männer oder auch diese Männer Gottes Gebrauch gemacht haben oder diese Beispiele, die wir haben, können wir in Anspruch nehmen und sagen, ja, wenn da der Gott geholfen hat oder so geführt hat, dann kann er auch heute es in meiner Lage oder meiner Situation auch so tun. Und so können wir einige Hinweise uns zur Hilfe nehmen. Wie soll ich beten? Als Erste kommt dann, wenn du aber betest, Matthäus 6, 6, es wurde schon in diesen Tagen schon einige Male erwähnt, aber es passt jetzt wieder rein direkt in das Beten. Wie soll ich beten? Ja. Das Wind aber du betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten öffentlich. Ja, es wurde schon gesagt, reicht nicht aus, wenn wir in ein Zimmer reingehen und das zumachen und abschließen und dann auf die Knie gehen und unsere Gedanken, wer weiß wo, rumschweifen. Ja, und das versucht der Seelenfeind. Gerade wenn wir ins Gebet gehen, da versucht er, da klingelt das Telefon, dann kommt jemand an der Tür, da kommt noch jemand, ein Kind oder Freund, versuchen zu stören. Das ist das Haupte, ein Gebetsleben. Im Gebet liegt die Kraft, im Gebet liegt der Sieg. Und der Seelenfeind weiß, dass es das Einzige, das Wertvollste ist, wo eine innige Verbundenheit steht zwischen Christen und Gott. Deswegen versucht er, alle Kräfte anzuwenden, um das zu stören. Hier ein Hindernis reinzubringen, weil er hat am größten Angst vor einem knienden, betenden Christ. Hier hat er keine Kraft, hier hat er keine Macht. Im Gottesdienst oder Gott dienen oder irgendwo, das alles kann er machen, weil auch dadurch können auch menschliche Gesinnungen sein und Ablenkungen sein, da kann er seins noch ausnutzen. Aber wenn der Christ steht da in einer inniger Verbundenheit mit Gott und spricht und redet, da bebt er, da weiß er, hier muss er alles anwenden, dass er nur nicht in diese Beziehung kommt. Deswegen gebt Acht, wenn ihr keine Lust habt zum Gebet, das ist der Seelenfeind. Vielleicht sind Ursachen dazu gewesen, wie wir gehört haben, was Hindernisse sind, dass wir keine Freudigkeit haben, zum Gnadenthron zu Gottes zu kommen. Wisst ihr, wenn man vergleicht, ein verlobtes Paar, wenn sie auch ihren Pflichten nachgehen müssen, aber irgendwo suchen sie sofort gleich auch wieder diese Verbundenheit zu haben oder die Jungverheirateten, das andere hat dann weniger Wert, sie suchen diese Gemeinschaft. Miteinander sind sie so glücklich. So hat auch das Wort Gottes uns ein Beispiel. Christus und Gemeinde, wie Mann und Ehefrau, diese Verliebtheit, diese innige Liebe zueinander, man sucht, man, wenn man auch irgendwie entfernt ist, aber dann sehnt sich man wieder nach Hause, dort zu sein. Und solch eine Verbundenheit wünscht sich Jesus. Er ist für uns da, zu jeder Zeit. Er wünscht sich, er macht alles, aber er erwartet, dass wir gegenseitig als eine Braut genauso diese Liebe ihm schenken. Weil alles, was wir haben, haben wir unverdient. Er hat das aus dem Schlamm rausgezogen, er hat uns zur Braut gemacht und er schenkt uns alles. Und wenn wir das nicht schätzen, wenn wir das nicht, ach, wie töricht sind wir dann. Deswegen ist schon, wenn wir ins Kämmerlein gehen, es ist ein großes Vorrecht, mit Jesus in Verbundenheit zu kommen. Was auch auf dem Herzen dann liegt, können wir einfach im Ausschütten. Sei das Dank, sei das Lob, sei das Bitte für was, für welche Nähten. Oder vielleicht stille werden und sagen, Jesus, was willst du sagen? Und je mehr wir das pflegen, desto mehr wird unser Verlangen sein, dort in diese Stille zu gehen. In dieser Stille zu verweilen. Oh, wie herrliche Zeiten erlebt man dort. Und dann bekommt man neue Kraft, neue Weisungen. Was soll ich tun? Dass nicht ich plane mein Leben, sondern mein Leben, wenn ich geheiligt bin, gehört dem Herrn. Du hast mich zur Verfügung. Was soll ich weiter tun? Wisst ihr, es ist eine Freude, etwas für den Herrn zu tun, einen Segen zu haben, Freude zu bereiten. Ja. Vielleicht noch einige Punkte. Im Gebet liegt eine große Macht. Es bewegt den mächtigen Arm Gottes. Er offenbart denen, die ihm vertrauen, seine Macht und Stärke. Und wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, warum können wir erfolgreiche Gebete haben? Wenn wir genau beten wie Jesus nach seinem Willen. Wenn wir erkennen es aus dem Wort, aus dem Geist, der uns offenbart, oder im Gebet, das ist der Wille Gottes. Und wenn das der Wille Gottes ist, dann ihn auch zu erfüllen und zu tun. Für das Beten. Diese Gebete sind eine Verheißung schon. Johannes schreibt in seinem Brief, sagt, und wenn wir bitten nach seinem Willen, so wissen wir, dass wir diese Bitten haben. Ist das nicht eine Bestätigung? Die Erfahrung, was die Apostel gemacht haben. Wenn ich bitte nach seinem Willen, dann weiß ich, dass ich die Antwort habe. Dann kann man im Voraus danken, wie auch manche Geschwister schon im Voraus gedankt haben für diese Tage. Ganz bestimmt, weil es der Wille Gottes ist, uns einen Segen zu geben. Er gibt ihn schon und wird ihn geben. Und wir können dafür schon danken, dem Herrn. Und Jesus sagt, er sagt ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit bete, nicht lass werden sollte. Das empfiehlt uns Jesus. Selbst hier, nicht lass werden. Sondern je mehr wir diese Verbundenheit fühlen, desto mehr werden wir auch dieses Verlangen haben. Und jetzt noch einige Punkte. Für was sollen wir eigentlich beten? Erster Punkt, für sich selbst. Ja, und unter diesem Punkt 1, für sich selbst zu beten, dann haben wir noch so einige Punkte aus der Schrift rausgeholt. Punkt A, um das Heil zu erlangen. Das Erste, für was wir beten sollen. In Römer 10, 23, hier heißt es, denn wer den Namen des Herrn wird anrufen, soll selig werden. Das ist eindeutig ein Gebet, das immer erhört wird. Menschen sind alle Sünder und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und wer ein Gebet betet, um selig zu werden, um Buße zu tun, um Vergebung der Sünde bittet, wird der Herr erhören. Ein aufrichtiges Gebet wird erhört. In dieser Zuversicht können wir beten für uns um unser Heil. B. Um vom Übel bewahrt zu bleiben. Das hat Jesus sogar in seinem, wenn man nennt so, Mustergebet auch in der, und führe uns nicht in Versuchen, sondern bewahre uns von allem Übel. Und hier ist Matthäus 6, 13. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Haben wir ein Vorrecht zu beten. Herr, bewahre uns. Matthäus 26, 41 dazu auch noch. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das Wort, was uns gegeben ist. Wenn wir im Gebet im Voraus schon kommen und beten, Herr, bewahre mich von dem Übel, bewahre mich von der Versuchung. Und wenn das Verlangen da ist, dann wird der Geist Gottes uns auch helfen, wachsam machen, dass wir dann auch in dieser Versuchung, wo uns lau oder abwegig machen will, dass sie uns bewahrt, dass er uns da Weisheit schenkt. Das kommen wir als nächste, als Punkt C. Für Weisheit sollen wir beten. Brauchen wir nicht Weisheit? Ich denke, ein jeder sagt, ach, wenn ich doch wüsste, wie ich jetzt hier in dieser Situation handeln soll. Es kommt als Thema, ja, wie erkenne ich den Willen Gottes? Oder auch allgemein die Entscheidung zu treffen, Weisheit zu haben. Denkt man, oh wie schön, der hat weislich geantwortet, er hat weislich gehandelt. Ja, von wo kommt das? Warum kennen es einige und andere nicht? Eigentlich kann ein jedes Kind Gottes, aber dafür soll gebetet werden. Jakobus 1, 5, Bibelstelle dazu. Ja. So aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott. Der da gibt einfältig jedermann und regt es niemand auf, so wird sie ihm gegeben werden. Eine Verheißung Gottes, was wir ganz gewiss jeder bekommen können. Wenn ich um Weisheit bitte, wird er die Weisheit geben. Ist das nicht etwas Köstliches? Beten wir für Weisheit? Ich glaube, dass wir so ab jetzt werden für Weisheit beten. Wir brauchen sie, die Weisheit, auch in unserer Handlung, in unserem Leben. Punkt D. Wir sollen beten, um Gnade und Stärke zu erlangen. Hebräer 4, 16. Um Gnade und Stärke zu erlangen. Darum lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, auf die Zeit, wenn uns Hilfe not sein wird. Ich lese einfach diesen Vers, ihr braucht nicht aufschreiben, reicht, wenn ihr diese Bibelstelle anführt, Hebräer 4, 16. Also um Gnade und Stärke zu erlangen, sollen wir beten. Das will der Herr, das sagt der Geist Gottes uns durch sein Wort. Punkt E, um Kraft zu erlangen. Es wurde schon erwähnt, dass wir in unseren Gebeten beten für diese Kraft. Markus 9, 29, Bibelstelle dazu. Punkt E, um Kraft zu erlangen. Markus 9, 29. Und sprach, diese Art kann mit nichts ausfahren, denn durch Beten und Fasten. Es kommt noch ein Punkt dazu. Es gibt ein Gebet mit Fasten. Es war schon bekannt in alten Zeiten, da mit einige Tage gefastet wurde. Oder sogar bekannt ist Drei-Tages-Fasten. Auch die Christen in unserer Zeit, wenn besondere Anliegen, besondere Krankheiten oder auch hier, wenn es geht, um die Teufel auszutreiben, man hat hier weniger erfahren, aber man hat schon gelesen und gehört, ja, darüber Zeugnisse, dass mit Fasten und Beten auch die Mächte der Finsternis auch dann widerstanden oder vertrieben werden können. Dafür können wir beten, um Kraft zu erlangen. Und Jesus hat selbst gesagt, dass manchmal nicht ausreichende Gebete. Ein Fasten bedeutet, dass wir mit Leib auch da sind. Wirklich es uns ernst ist. Und der Herr sieht solch ein ernstes Gebet und er beantwortet es. dass wir gehört haben, auch der Seelenfeind versucht zu widerstehen, dass wir da auch mit einer Kraft des Fastens und Ernstes, des gerechten Gebets vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und das sind ernstliche Gebete, wo auch mit Fasten dabei vor den Gnadenthron Gottes gekommen wird. Punkt F weiter. Um den Willen Gottes zu erfüllen, ich denke, einer von den wichtigsten Punkten, um den Willen Gottes zu erfüllen. Epheser 5, 17. Ich lese diesen Vers. Darum werdet nicht unverständig, sondern verständig, was das sei des Herrn Wille. Ist er? Gott will uns den Willen offenbaren, dass unsere Gebete nicht leer sind, dass unsere Gebete nicht unbeantwortet sind, wenn wir irgendwas beten, was nicht in den Plan Gottes reingeht. Passt nicht. Auch sogar eine Seelsorge, wenn wir beten für Menschen und sagen, Herr, erlese ihn jetzt, ist berechtigt. Aber andererseits, Gott arbeitet an dieser Seele und ist noch nicht dieser Zeitpunkt, noch diese Reife nicht da. Dann soll ich erbitten den Herrn, Herr, nach deinem Willen. Ich habe es mal schon erwähnt, aber ich wünsche mir auch in solch einer Verbundenheit zu sein, wie Philippus war. Da der Geist Gottes sprach zu ihm, Philippus, geh dort an diese Straße. Dort wart fuhr der Kämmerer vorbei. Wisst ihr, wenn wir so jeder Christ werden handeln, oh, welch ein Erfolg würde da. Nicht ein menschliches Organisieren, Evangelisieren, ist alles gut und berechtigt, aber es heißt dann nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun. Da werden einige kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht große Taten getan, haben nicht Wunder getan, und er sagt, weichet von mir. Da können wir lernen, weil es nicht nach dem Willen Gottes war. Aber wenn nach dem Willen Gottes wir beten, dann haben wir die Antwort da. Dann gebraucht er uns. Dann kann er sagen, du Seele da, wenn du ein reines Seele da bist und in Erwartung, Herr, was soll ich tun? Dann wird er genauso wie zu Philippus sagen, geh zu dieser Seele, geh jetzt dorthin. Ist dir solch ein Gespräch, hat ein Erfolg. Weil da hat der Geist Gottes schon eine Vorarbeit gemacht. Er hat schon vorbereitet. Und wisst ihr, keine Seele kann kommen ohne den Geist Gottes zum Herrn. Niemand kommt zu ihm, es sieht in der Vater. Deswegen unser Menschliches soll nur in dieser Einklang sein, dass er uns gebrauchen kann, wenn er seine Vorbereitung gemacht hat. Dann ist unser Werk erfolgreich und segensreich. Punkt Geh noch um die Heilung in der Krankheit. Geh um die Heilung in der Krankheit. In dem vorletzten Punkt, um den Willen Gottes zu erfüllen, schreibt dort noch den Vers 1. Johannes 5, 14 rein. Es ist der Vers, was ich schon erwähnt habe, eine Bestätigung. Und das ist die Freudigkeit, die wir haben zu ihm, dass so wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und so wir wissen, dass er uns hört, was wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitte haben, dass wir von ihm gebetet haben, nach dem Willen Gottes zu beten. Und jetzt geh um die Heilung in der Krankheit. Die Bibelstelle Jakobus 5, 14. Und hier heißt es, ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten von der Gemeinde, dass sie über ihn beten und salben ihn mit Öl in den Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und so er hat Sünden getan, werden sie ihm vergeben sein. Es sind Worte der Verheißungen Gottes. Und wenn ich reinschaue in unser Christentum, wie wenig Erfolg ist auf diesem Gebiet. Wie wenig Glauben ist da, wie wenig Erfahrungen haben wir hier gemacht. Und in dem möchte es unser Gebetsanliegen sein, Herr, lass doch das Wort auch heute lebendig werden. Wie viele sind krank, wie viele wenden wir uns nichts dagegen gegen die Ärzte, versteht mich richtig, aber wir haben etwas Kässlicheres, Größeres. Auch die Ärzte sind irgendwo beschränkt, können nicht viel machen oder mit ihren Nebenwirkungen machen großen Schaden, wissen wir aus Medien. Aber hier haben wir ein Vorrecht, als Kinder Gottes zu Gnadenthron Gottes zu kommen und sagen, Herr, wozu hast du die Krankheit zugelassen? Ist da vielleicht eine Sünde meiner Seite? Vergib es mir. Es muss alles bereinigt werden, weil von ungefähr kommt keine Krankheit auf mich. Es hat einen Zweck, wenn ich ein Kind Gottes bin, wenn mein Leib ein Tempel Gottes ist, dann geschieht kein Zufall. Dann hat es einen Zweck. dass wir dann auch als Erste dann beten, Herr, was willst du damit sagen? Will er mich vielleicht reinigen von etwas? Oder will er mich auf eine höhere Stufe führen? Zeig es mir, offenbare es mir. Und dann das Vorrecht, dass mit Salbung, mit Öl, ein Wort Gottes, die Ältesten handeln und es wird helfen. Ich danke Gott, dass auch ich diese Erfahrung machen konnte. Das war auch ein Anlass, das mich auch zum Herrn geführt hat, wo ich noch klein war und oft diese Krankheit von Angina hatte und schon der Tag bestimmt wurde zur Operation, aber dann gebetet wurde mit Händeauflegung und ich gesund war und seitdem nicht mehr krank bin. Das war schon damals kindlich mir ein Anlass, dass ich zu Jesus kam. Und im Laufe meines christlichen Lebens habe ich oft die Erfahrung gemacht, beim letzten Jugendbibeltag habe ich erzählt, auch ein Zeugnis, wie ich auch an den Händen und so zum Teil am Leib auch eine Eczema so ähnliche gehabt habe, wie es ein Ringen, ein Kampf war. Aber ich danke Gott, dass durch Gebet mit Auflegung der Hände, ohne alle anderen Mittel, es war ein harter Kampf, aber ich kann bezeugen, Jesus lebt noch, er ist heute noch derselbe. Diese Erfahrung können wir machen. Das ist so notwendig, das stärkt unseren Glauben, es stärkt den anderen, gibt Mut und in dem verherrlicht sich der Name des Herrn. H. Um Segnungen von Gott zu erlangen. Wenn ich ein paar Minuten mehr nehmen darf, Edi. Ja? Weil ich möchte schon jetzt vielleicht noch zum Ende zu kommen. Um Segnungen von Gott zu erlangen, Johannes 16, 23. Und an dem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so ihr den Vater etwas bitten werdet, in meinem Namen, so wird es euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Ist das nicht etwas Herrliches? Jesus hat selber gesagt, bis jetzt habt ihr nicht gebeten. Aber jetzt habt ihr das Vorrecht. Betet in meinem Namen. Beten wir auch in den Namen Jesu Christi. Weiche Satan, in den Namen Jesu Christi. Verherrlich dich, gib mir dies oder jenes in meinem Leben. Wir haben das Vorrecht, in den Namen Jesu Christi zu beten. Durchzuhalten. So, es gibt wahrscheinlich vielleicht auch einige noch Punkte, was man dazu fügen könnte, was wir beten können für uns selber. Aber jetzt wollte ich noch den zweiten Punkt, für was wir beten sollen, und das ist für andere. Wir sollen nicht nur für uns selbst beten, sondern wir sollen auch für die andere beten. Dazu sind einige Bibelstelle an A. Wir sollen beten für alle Heiligen, steht es in Epheser 6, 18. Und betet stets in allen Anliegen mit Bitten und Flehen im Geist und wache dazu mit allen Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Das Wort Gottes, wir sollen beten für andere, beten für alle Heiligen. Kommt ihr nach? Bin ich zu schnell? Geht's? Also zweiter Punkt, unter ersten haben wir dann diese Unterpunkte gehabt, für selber, jetzt der zweite ist für andere und dann A, für alle Heiligen, Epheser 6, 18. B, für Prediger Gottes, ist das nicht eine Not, dass wir beten auch für unsere Hirten? Dass sie die Herde in den richtigen Weg führen. Merken wir nicht, dass auch hier große Not ist, dass ein Mangel da ist, dass doch die Herden allgemein noch zerrissen sind. Und wie oft haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass wenn die Schäflein beten und der Herr dann Erhörung gibt, und das soll auch unser Anliegen, wir haben dazu ein Wort auch, 2. Thessalonicher 3, 1. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde, wie bei euch. Betet für uns, sagt Apostel Paulus. Ein Missionar, ein großer Mann Gottes, muss man sagen. Und er bittet, betet für uns, die wir am Werk sind. C. Wir sollen beten für die Obrigkeit. 1. Timotheus 2, 1 bis 3. So ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen zuerst Ruhe bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung, da zählt er schon einige Dinge, was dazu gehören, für alle Menschen, für die Könige, für Obrigkeit, auf dass wir ein ruhiges, stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Nicht, dass es uns bequem und gut geht, sondern in dieser Glückseligkeit, dass auch diese Kämpfe, was oft auch Paulus erwünschte, dass doch los werde von diesen Verfolgungen, dass er noch mehr könnte Seelen gewinnen und ihm dazu ein Pfahl ins Fleisch gegeben wurde. Aber das ist was anderes. Also C, für die Obrigkeit, 1. Timotheus 2, 1 bis 3. Nächste D, für Unerlöste. Wir haben hier die Seelenwürde. Und hier in Römer 10, 1 bis 3. Also D, für die Unerlöste. Römer 10, 1 bis 3. Liebe Brüder, mein Herzenswunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für Israel, dass sie selig werden. Da sehen wir, wie Paulus auch für sein Volk sich einsetzt. Das Volk, das Jesus gekreuzigt hat, aber trotzdem, es liegt ihm am Herzen. Seelenwürde, wurde schon auch erwähnt. Nächster Punkt, E. Für die Feinde. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, er betete für die Feinde. Wir sollen auch beten. Matthäus 4, 5, 44. E, für die Feinde. Matthäus 5, 44. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet euch Fluch und tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Da wissen wir, welche Stellen wir einnehmen sollen. Wenn auch der Seelenfeind versucht, gegen uns Menschen aufzubringen, dass wir dann auch die Stellung nehmen, beten für sie. Herr, vergib ihnen. Wenn wir voll des Heiligen Geistes sind, dann werden wir nicht merken, dass sie uns Schaden anrichten. Dann werden wir sehen, arme Leute, was macht er? Er ist bewogen von der Macht der Finsternis. Und wie Stephanus, ja, nach dem Bilde Jesu, dann betet und sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und noch ein Punkt habe ich hier mir aufgeschrieben, Punkt F, für die Mission. 1. Timotheus 2, 4. F für die Mission. Dafür sollen wir beten. 1. Timotheus 2, 4. Welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, soll unser Anliegen sein. Und vielleicht noch ganz kurz noch dazu als dritter Punkt, oder nicht dritter Punkt, aber noch eine Ergänzung. Gott erhört nicht die Gebete. Welche Gebete erhört Gott nicht? Da möchte ich einige Punkte mitgeben. Gott erhört nicht die Gebete. Erstens. Der Ungerechten. Gott erhört nicht die Gebete. Erster Punkt. Der Ungerechten. Johannes 9, 31. Wir wissen aber, dass Gott die Sünder nicht hört. Psalm 66, 18, Sprüche 15, 29, und da heißt, der Herr ist fern von den Gottlosen, der gerechten Gebet erhört er. Punkt 2. Die, welche verkehrte Motive besitzen. Welche verkehrte Motive besitzen. Wenn man im Hintergrund etwas anderes will, oder vielleicht, und Gott sieht es durch, und solche Gebete werden nicht erhört. Wenn irgendwelche Selbstzweck da ist, oder Selbstehre, oder irgend zu welchem, dann Gott will solche Gebete nicht erhören. Einzige Erhörung, wenn es geht zur Ehre Gottes, und nicht, weil man hat gehört, ja, wenn Gott Wunder tut, dann werden die anderen sehen, wir sind in der Wahrheit, hat man zum Beispiel gehört. Gott wird solche Gebete nicht erhören. Menschen suchen ihre Ehre. Wenn wir aber in Demut suchen, eine Hilfe für die Menschen, dann erhört er. Aber welche verkehrte Motive besitzen? Oder Apostelgeschichte 8, 18 bis 23. Apostelgeschichte 8, 18 bis 23 und Jakobus 4, 3. Ihr bittet und nehmet nicht darum, dass ihr übel bittet, nämlich dahin ihr es mit euren Wohllisten verzehret, Kinder dann diese Bibelstelle nachschlagen und noch eine Bestätigung finden. Und zum Schluss noch der dritte Punkt. Die, welche zweifeln, Jakobus 1,6, die, welche zweifeln, erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer da zweifelt, der ist wie die Meereswoge, die vom Winde getrieben und gewebt wird. Solcher Mensch denke nicht, dass er es vom Herrn empfangen werde. Mit einer Zuversicht, mit einer Überzeugung, mit einer Klarheit. Wir sollen zuerst bitten den Herrn um die Klarheit. Und wenn wir das haben, dann können wir auch mit einer Zusicherheit beten und nicht zweifeln, wenn wir es auch noch nicht haben. Aber diese Antwort, diese Gewissheit sollen wir bekommen. So sind einige Gedanken, was mit Gottes Hilfe ich auch weitergeben wollte. Es war auch für mich eine lehrreiche Zeit, in dem man sich auch vertiefen konnte und vielleicht noch zum Schluss sagend, auch an die Prediger gewandt oder auch sagen wir auch an die, die in den Dienst stehen, dann stand es auch so für mich auch wichtig, man soll so lange predigen, wie lange man es auf den Knien erbetet hat. Das hat mir zum Nachdenken gebracht. So lange reden, so viel Zeit einnehmen, vorne stehend über das Wort Gottes zu reden, wie viel man es erbetet hat und bekommen hat von dem Herrn. Ja, Gott helfe uns auch, jeden von euch, der in welchem Dienst auch dasteht, dass wir noch weiterkommen, auch in diesem Gebetsleben. Gebet ist alles. Das möchte uns wirklich etwas groß werden. Und auch in diesen Tagen, und dass wir es nicht versäumen, dass wir da erkennen, oh, wie schön ist in dieser Gemeinschaft, in dieser Gegenwart Gottes zu sein, den Willen Gottes zu erkennen, nach seinem Willen zu handeln, zu tun, und dass man auch ganz da ist, dass er einem gebrauchen kann. Gott segne uns in dem. Amen.